Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Seid herzlich willkommen zu unserer nächsten Einheit im 1. Korintherbrief. Unser Thema lautet: Gott antwortet chaotischen Gemeinden. Und das war in Korinth der Fall. Und sicherlich gibt es auch einige Elemente, die uns auch was zu sagen haben. Und deswegen schauen wir uns den 1. Korintherbrief an. Ich bitte euch, dass ihr eure Bibeln parat haltet. Wir werden heute das 5. Kapitel im 1. Korintherbrief abschließen. Aber zu Beginn möchte ich gern mit euch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort unfehlbar ist, dass es gut ist und dass es uns zu Hilfe geschrieben ist, dass wir dich erkennen und dass wir auch deine Gedanken für uns erkennen. Ich bitte dich, hilf uns beim Lesen. Veränder du unser Herz und gib uns einen rechten Blick auf unsere Mitmenschen und auch auf unser eigenes Herz, Herr. Danke dir für dein Wort, danke dir für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen und auch später in den DNA-Telegruppen. Amen. Unser Thema lautet heute: Rebellen meiden oder nicht. Im 5. Kapitel haben wir uns letzte Woche schon angeschaut, dass in Korinth so manche Dinge abgegangen sind, die aus Paulus Sicht absolut unredlich sind für Christen. Dass dort ein unheiliger Lebensstil gepflegt wird, und er hat kritisiert, dass dort einige Christen unterwegs sind, die meinen, dass sie sehr starke Christen wären, auf die man schauen sollte. Aber Paulus gibt ihnen den Hinweis, dass sie eigentlich kraftlose Christen sind, weil sie nicht in der Lage sind, in Heiligung zu leben und auch andere dazu anzuhalten, in Heiligung zu leben. Und stattdessen alles und jeden irgendwie tolerieren. Jeder kann machen, was er möchte. Und niemand achtet auf die Führung und die Kraft des Heiligen Geistes, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Und unser jetziges Thema beschäftigt sich mit den Versen 9 bis 13. Und das Thema Rebellen meiden oder nicht kann die Frage aufwerfen: Warum rede ich eigentlich von Rebellen? Also wenn ein Christ sich entscheidet, als Christ zu leben, dann entscheidet er sich in dem Augenblick, sein Leben aus der Perspektive und aus dem Blickwinkel Jesu zu leben. Nicht mehr seine Vorstellungen will er durchsetzen, sondern ihn interessiert, was Jesus möchte. Und so wie Jesus sich das Leben vorstellt, so möchte ich es auch leben. Und dort, wo ich in bewusster Abweichung zu Jesu Maßstäben lebe, ist das als eine Auflehnung gegen Gottes Weisungen zu werten. Und diese Auflehnung gegen Gottes Weisung ist letztendlich Rebellion, dass ich dem nicht Folge leiste, wo der Geist Gottes mich mit hineinnimmt, wo er vorangeht, und zwar in den Fußspuren Jesu. Und wenn ich eigene Spuren zeichne, dann ist das eine rebellische Haltung, eine auflehnende Haltung. Und die Frage, ob wir mit Menschen, die sich gegen Gottes Ordnungen und gegen Gottes Weisungen auflehnen, ob bewusst oder unbewusst, die andere Standards, Lebensstandards festgelegt haben, ob wir da diesen Umgang meiden sollen oder nicht, das ist unser Thema heute: Rebellen meiden oder nicht. Und ich lese die Verse 9 bis 13 aus dem 1. Korinther Kapitel 5. Dort schreibt Paulus: Ich habe euch in dem Brief geschrieben, hier meint er einen vorherigen Brief an die Korinther, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Soweit der Text. Wir sehen in Vers 9, dass Paulus auf ein Missverständnis deutet, was aus seinem ersten Schreiben an die Korinther resultierte. Es gab ein Missverständnis, dass Paulus den Korinthern schon in einem ersten Schreiben gesagt hat, dass die Korinther nicht mit Menschen, die in sexueller Unmoral, aus der biblischen Perspektive bedeutet das Sexualität außerhalb der Ehe praktizieren, dass wenn es solche Menschen in den Gemeindereien gibt, dann sollen sie dort keinen Umgang pflegen. Und die Korinther haben Paulus missinterpretiert und sie haben ihn falsch verstanden und dachten, dass Paulus meint, wir sollen kategorisch den Umgang mit Ungläubigen, insbesondere dann in dem Falle, die in sexueller Unmoral leben, sollen wir kategorisch ausschließen. Das bedeutet also, niemand darf mehr Kontakt haben mit Menschen, die nicht die sexualethischen Richtlinien, nach denen lebt, so wie ein Christ es tut. Und das hatte zur Folge, dass sie gesagt haben, das kann wirklich nicht sein Ernst sein. Und zur Konsequenz kam dann, dass sie alles toleriert haben. Dass sie dann gesagt haben, okay, das ist echt zu krass, was der Paulus da fordert. Das kann nicht wahr sein und deswegen tolerieren wir dann auch alles. Das bedeutet auch in den eigenen Reihen. Aber dazu kommen wir nochmal später, zur Toleranz in den eigenen Reihen. Paulus wollte, und das erklärt er hier in dem Schreiben, dass man unterscheidet zwischen, ich nenne das mal, rebellischen Christen und ungläubigen Rebellen. Also beide sind rebellisch, lehnen sich auf gegen die Ordnung Gottes. Aber die einen tun das, weil sie gar nicht Jesus nachfolgen und gar nicht an Gott glauben. Und die anderen beanspruchen für sich, dass sie Jesus nachfolgen, aber haben ganz andere ethische Vorstellungen, sexualethische Vorstellungen, als die Bibel es sagt und Jesus es weitergegeben hat. Und Christen haben in der Vergangenheit interessanterweise und auch beklagenswerterweise genau das Gegenteil getan von dem, was die Korinther getan haben im ersten Jahrhundert. Die Christen in der Vergangenheit neigten oft dazu, aufgrund auch dieser starken Warnung, dass sexuelle Unmoral keinen Raum haben soll, neigte man dazu, sich völlig zu isolieren von der Außenwelt. Und ich sag mal so, in seinem eigenen kleinen Club unterwegs zu sein und möglichst wenig Kontakt zu haben mit Menschen, die andere Wertemaßstäbe und andere Wertevorstellungen haben, als wie es uns in der Bibel gesagt ist. Und ich habe mich bei der Vorbereitung erinnert an eine Frau, wie sie zu mir kam und sagte, weißt du, Walmer, auf unserer Internetseite der Gemeinde heißt es in diesem Einladungstext ganz zum Schluss, bei uns ist ausnahmslos jeder willkommen. Und dann fragte sie mich, ob das denn auch so gemeint ist. Ist bei uns ausnahmslos jeder willkommen? Also bist du dir im Klaren darüber, wenn wir das schreiben, was das für uns als Gemeinde bedeutet? Und das fand ich total irgendwie amüsant und interessant. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie darüber zu stolpern, über diesen Satz. Aber dass eine christliche Gemeinde gleich als ersten Text auf ihre Internetseite schreibt, für alle Welt, die unsere Internetseite anschaut, bei uns ist ausnahmslos jeder willkommen, gleich diese Frage, ist das wirklich so, hat mir zu denken gegeben. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mich tatsächlich gefragt, wenn ausnahmslos jeder meint, dann bedeutet das auch, dass es auch diesen Personenkreis meint, um den es hier geht. Und die Frage ist, können wir das aushalten, wenn Menschen mit ganz anderen Wertevorstellungen, ich hatte letzte Woche, was Sachen sexuelle Orientierung angeht, mal ein paar Punkte aufgezählt. Also falls du heute das erste Mal hier reinschaltest, ist es hilfreich, wenn du die Episode davor dir anschaust, weil ich da ein paar einführende Gedanken zu dem Thema hatte. Aber wenn auf einmal jemand so neben uns sitzt und ganz offenkundig eine ganz andere, ich sag's mal, sexuelle Orientierung auslebt und das auch sichtbar darstellt irgendwie, man merkt irgendwie, okay, der ist ganz anders, hat ganz andere Maßstäbe als ich, lebt nicht konform mit dem, was die Bibel sagt. Können wir das aushalten, wenn auf einmal Menschen und die Gottesdienste besuchen? Können wir das aushalten? Oder vielleicht sollte man vielleicht lieber fragen, wollen wir das aushalten? Wollen wir, dass ausnahmslos jeder willkommen ist und Gottesdienst miterlebt, Gottes Wort hört uns erlebt, wie wir zu unserem Gott beten, wie wir uns ermutigen, stärken, wie wir umkehren vor unserem Gott, Vergebung in Anspruch nehmen von unserem Gott. Und ich gestehe, selbst für mich, wenn ich mich reflektiere, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich selber auch regelrecht herausgefordert bin, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mit meinen grundlegenden Überzeugungen nicht übereinstimmen. Dann merke ich einfach, wenn ich ganz, ganz starke Überzeugungen habe in irgendein Thema, besonders bei moralischen Themen, und auf einmal kommt mir jemand entgegen, der hat ganz andere Maßstäbe, da merke ich förmlich, dass die Welten aufeinander, dass Welten aufeinandertreffen. Und das ist eine extreme Herausforderung in dem Augenblick. Emotional merke ich, dass da was in mir ausgelöst wird. Und ganz ehrlich, ich fühle in dem Augenblick manchmal sowas wie Bedrohung, wenn auf einmal so eine ganz andere Weltsicht, ein ganz anderes Weltbild mir entgegenkommt. Dann spüre ich, hier wird etwas bedroht. Meine Substanz, das, was mir so lieb und teuer und wichtig ist, was ich auslebe mit aller Kraft und was ich gerne anderen weitergebe, wenn ich auf einmal konfrontiert werde mit dem Gegenteil, dann ist auf einmal die Bedrohung da. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Woran liegt das? Und ich glaube, das liegt daran, nicht weil ich da extrem gesund reagiere, wenn ich diese Bedrohung erlebe. Ich glaube, dass ich persönlich in solchen Augenblicken mir 1. Korinther 5 nicht hinreichend verinnerlicht habe. Meine Lieben, ich habe da gelernt von unserem Bruder aus der Gemeinde Matete, wie er einmal sagt, ich gebe das mal sinngemäß wieder. Warum erwarten Christen immer wieder von einem ungläubigen Menschen, dass er nach den Werten und Maßstäben der Bibel lebt? Er kennt Jesus nicht und hat keine Veranlassung dafür, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich hatte diese Diskussion schon öfter mit unserem Bruder Matete und das ist mir so richtig, richtig in mein Herz gebrannt, dass ich immer wieder feststellen muss, dass wir Christen Standards anlegen an andere, die Jesus gar nicht kennen, Jesus gar nicht nachfolgen und sie deswegen dafür verurteilen, dass sie nicht nach den Maßstäben Jesu leben, dass sie nicht die Weisungen, Gebote Gottes kennen, dass sie sie nicht lieben. Und wir haben eine Erwartungshaltung, dass Menschen so wie Jesus leben wollen, obwohl sie Jesus gar nicht in ihrem Leben kennen. Und das bedeutet oftmals dann bei Christen, und das ist, glaube ich, eine unreife Sache, wenn wir diese Bedrohung erleben, dass wir dann auf einmal Distanz üben und sagen, ich muss mich hiervon isolieren, ich muss mich hiervon abkapseln, damit möchte ich nichts zu tun haben, weil schau dir das an, das ist doch ein Umgang, ich kann doch mich nicht mit solchen Leuten abgeben, das ist doch nicht richtig. In 1. Korinther 2, Vers 14 hat Paulus schon gesagt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes kommt, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das hat Paulus schon einmal dargelegt und bringt den Punkt jetzt noch einmal. Ich habe euch geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern und Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Das ist eigentlich ziemlich eine eindeutige Geschichte, aber wir verfallen da manchmal in solche Dynamiken, die eigentlich nichts damit zu tun haben, was Paulus uns weitergibt, wie wir mit Rebellen umgehen sollen. Und zwar, dass wir Umgang tatsächlich pflegen können. Also diese Sache müssen wir echt genau, da müssen wir genau hinhören, weil das uns extrem auch den Stress nehmen kann, auch die Bedrohung schmälern kann. Wer bedroht uns da? Wir sollten viel mehr davon ausgehen, dass wenn Menschen Jesus nicht kennen und wir in Umgang mit ihnen sind, dass sie nicht mit uns übereinstimmen in vielen moralischen Fragestellungen. Aber wir Christen sind manchmal wie auf einer Insel und denken, naja, die müssen ja alle so denken wie wir und wenn sie dann nicht so denken wie wir, dann ist das ja eigentlich eine Unmöglichkeit. Nein, es ist eigentlich normal. Eigentlich ist es normal, wenn Menschen Jesus nicht kennen, dass sie andere Maßstäbe und Wertevorstellungen haben. Ich sage nicht, dass ich das toll finde und dass ich das applaudiere und befördern möchte, aber warum wundert mich das? Also wenn wir uns von Nichtchristen bedroht fühlen in ihren Wertevorstellungen, dann ist das eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass wir vermutlich zu lange in unserem christlichen Ghetto verbracht haben. Dass wir um uns herum nur mit Christen zu tun haben, so schön ich auch die christliche Gemeinschaft finde, als Pastor, sowieso ist irgendwo auch mein Beruf. Aber wenn das einzige Umfeld ist, dann wird mich das ständig irgendwie in eine Angstsituation versetzen, die für Paulus völlig absurd ist. Hey Leute, habt Umgang, habt Gemeinschaft mit Nichtchristen, mit Menschen, die ganz andere Wertevorstellungen haben. Und das sagt er auch in 1. Korinther 10, Vers 27, sagt das ganz klar. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst. Wenn du eingeladen wirst, dann mach dir keine großen Gedanken, sei da, genieß die Gastfreundschaft und habt Umgang miteinander. So, jetzt wird an dieser Stelle oft unter Christen gefragt, ja, aber können wir denn auch befreundet sein? Und ich sag's mal jetzt ganz geradeaus. Können wir mit Menschen, die mit moralischen Vorstellungen ihr Leben leben, und ich sag mal, in der Kirche wird ja sehr intensiv das Thema Homosexualität, Transsexualität besprochen. Kann ein Christ mit einem offenkundig lebenden Homosexuellen oder Transsexuellen befreundet sein? Also mit Menschen, die einen aus unserer Sicht einen rebellischen Wertekompass haben. Paulus sagt, dass wir Umgang haben sollen mit diesen Menschen. Und wenn er Umgang sagt, dann meint er einen intensiven sozialen Kontakt. Jesus hat gesagt, dass er uns nicht aus dieser Welt hinausnehmen möchte, sondern dass wir in dieser Welt bewahrt bleiben sollen. Aber wir sollen in der Welt unterwegs sein. Jesus selber hat keine Bedrohung empfunden, wenn er mit Menschen zusammen war, die nicht so lebten, wie es ihm gefallen hat. Oder die nicht so gelebt haben, wie er es selber vorgelebt und gepredigt hat. Bei Jesus sehen wir, dass er sogar ein Freund von Rebellen war. In Lukas 7, Vers 34 sehen wir, der Menschensohn ist gekommen, also das wird über Jesus gesagt von anderen, das zitiert er. Der Menschensohn ist gekommen, der da isst und trinkt und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. So haben Menschen Jesus gesehen. Hey, der hat Gemeinschaft mit Menschen, die für unsere religiösen Ansichten damals in Lukas 7, das geht gar nicht, Umgang, intensiven sozialen Kontakt mit solchen Menschen zu haben, mit Sündern. Und Jesus hat diesen Kontakt nicht gescheut. Er wird als Freund von solchen Menschen bezeichnet. In Kapitel 15, Vers 2, im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 2 heißt es, Vers 1 und 2, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also er hat Gemeinschaft mit ihnen, er isst mit ihnen und er ist ein Freund von denen. Er nimmt sie auf und kann diesen Spagat ausleben und hat Umgang, intensiven Kontakt mit solchen Menschen. Also können Christen Freundschaft pflegen mit Menschen, die eine ganz, ganz andere Wertevorstellung haben, die offenkundig anders leben als wir? Auf jeden Fall. Ich möchte eine kurze Begebenheit erzählen, die ich selber erlebt habe vor etlichen Jahren, gefühlt 30 Jahre her. Hat mir ein Freund offenbart, dass er hat mir seine sexuelle Orientierung offenbart. Und hat das schriftlich getan und hat mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, wie er sexuell tickt und hat in dem Brief geschrieben, dass er aufgrund unserer Freundschaft das Gefühl hat, aufrichtig zu mir zu sein und die Karten offen zu legen. Nicht, weil er irgendwelche Ambitionen hatte, sondern einfach, um ehrlich zu sein. Und das hat mich extrem verwundert, weil sowas hatte ich bis dato noch nicht erlebt. Und dann fiel eine Zeile in diesen Brief, wo mein Freund mir schrieb: Ich kann verstehen, wenn du in Zukunft keinen Kontakt mit mir haben möchtest, keinen Umgang mit mir haben möchtest. Als ich meinen Freund wieder sah, da habe ich um ein persönliches Gespräch gebeten und habe ihn gefragt: Was fällt dir eigentlich ein, mich zu fragen oder ja, mich zu fragen, ob ich noch Kontakt haben möchte mit dir? Dann war seine Antwort: Naja, ich weiß, dass du eine andere Position hast in diesen Fragen. Ich weiß, dass du Christ bist und dass du meine sexuelle Orientierung nicht gutheißt aufgrund deines Glaubens. Und dann habe ich ihm einfach nur geantwortet: Weißt du, gestern wusste ich noch nichts von deinen sexuellen Orientierungen. Und gestern hast du aus meiner Perspektive Jesus gebraucht. Heute weiß ich um deine sexuelle Orientierung und du brauchst immer noch Jesus. Warum sollte das etwas an unserer Freundschaft ändern? Warum sollte deine Lebensführung, dein Lebensstil, deine Sehnsüchte und deine Wünsche, warum sollte das meinen Umgang mit dir verändern? Aber dieser Brief hat viel offenbart. Und zwar, dass Christen anscheinend sowas nicht können und nicht wollen. Aber meine Lieben, und das gilt jetzt nicht nur für sexuelle Unmoral, sondern das gilt laut Paulus für Habsucht, für Raub, Diebstahl, Lästerei, wenn Menschen schlecht reden, Trunkenheit, wenn Menschen schlecht mit Alkohol umgehen und sich betrinken. Wer fällt dann da irgendwie aus dem Raster raus? Irgendwie jemand, der Götzendienst betreibt, also der Gott nicht ehrt, sondern andere Dinge an erster Stelle in seinem Leben hat. Wow, das sind alle Menschen irgendwie, oder? Und Paulus sagt auch ganz klar, dass wir auch zu denen gehörten. Und Gott hat uns verändert. Und warum sollten wir jetzt diesen Kontakt meiden? Also, Paulus ist ganz klar, pflegt den Umgang mit Menschen, die nicht so sind wie ihr, mit den Rebellen dieser Welt, zu denen ihr auch einst gehörtet. So, wir müssen weitergehen. Das ist ein spannendes Thema, gibt noch viel zu sagen, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Anders bewertet Paulus aber den Umgang nicht mit ungläubigen Rebellen, sondern mit hartherzigen Christen. In Vers 11 bis 13 sagt er: Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Okay, hier kommt eine ziemlich klare Ansage, dass der Umgang mit hartherzigen Christen, also Christen, die fest auf ihrer falschen Moral fest stehen bleiben wollen, dass diejenigen, die dort hart geworden sind und sich nicht verändern möchten, dass wir dort sogar zum Richten beauftragt sind. Richtet ihr nicht die drin seid? Also die sich dazugehörig fühlen zu eurer Gemeinde, zum Leib Jesu, als Jünger Jesu. So, was beinhaltet eigentlich dieses Richten? Dieser Begriff Richten löst bei ganz vielen gleich Alarm aus. Und wie so oft ist der Kontext König. Wir müssen schauen, was der Kontext sagt, was Richten hier bedeutet. Im Kontext bedeutet Richten, dass die Gemeinde aufhören soll mit dieser Person, die meint, ich bin dabei und ich lebe in der Nachfolge Jesu, dass wir den intensiven Umgang mit dieser Person, den wir im Glauben mit den Gläubigen führen, dass wir den intensiven Umgang der Gläubigen mit dieser Person nicht mehr pflegen. Dass wir aufhören, ihn in unsere geistliche Gemeinschaft als gleichwertig zu behandeln. Also es ist quasi der letzte Schritt der Intervention, jemand zu sagen, so und nicht weiter. Du sagst, du willst wie ein Christ leben, tust aber genau das Gegenteil. Das sind nicht die Spielregeln. Ich hatte das letztes Mal schon gesagt, die sind nicht verhandelbar im Reich Gottes, so wie ein Christ leben soll. Du musst dich entscheiden. Und wenn du dich so entscheidest, dann hat das Konsequenzen für deine Zugehörigkeit unter den Nachfolgern Jesu. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass immer das Ziel bei solchen letzten Interventionsmaßnahmen, dass das Ziel, was verfolgt wird, ist, dass diese Person zur Rückbesinnung kommt, dass sie sich besinnt darauf, Moment mal, wohin führt mich eigentlich mein eigensinnig eingeschlagener Weg? Und dass diese Person wieder zurückkehren soll, wieder zum Leben kommen soll, also wieder aufleben soll. Dass der innere Mensch wieder aufleben soll, wieder in der Gemeinschaft. Interessant ist, wir haben zu wenig Zeit, ins Detail zu gehen. Aber im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, dieses Kapitel deutet darauf hin, dass dieser Mann, um den es in diesem Kapitel geht, der in dieser sexuellen Unmoral lebt, dass dieser Mann wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurde. Also, dass er tatsächlich in diesen Prozess gegangen ist und gemerkt hat, ich muss wieder zurück, dass ihn die Gemeinde auch dann wieder aufgenommen hat und in Liebe getragen hat, Versöhnung stattgefunden hat und man gemeinsam wieder geradeaus laufen konnte. Also es geht hier ums Richten darum, dass wir diesen intensiven Glaubensumgang meiden. Und dasselbe Wort, keinen Umgang zu pflegen, verwendet Paulus nochmal an einer anderen Stelle. Und das ist im 2. Thessalonicher Brief, in Kapitel 3, Vers 14 und 15. Dort heißt es, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den merkt euch, habt keinen Umgang mit ihm, also keinen intensiven sozialen Kontakt, damit er beschämt wird und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Das sind krasse Sachen. Das ist wirklich der letzte Step. Aber das Herz soll hier klar sein. Ihr seid keine Feinde. Ihr sollt ihn wie einen Bruder behandeln. Und das bedeutet, ihm auch wirklich zu zeigen, was das für ihn jetzt bedeutet, wenn er so lebt, wie er lebt. Nun ist es so, dass in unserem Text, es heißt in 1. Korinther 5, dieser Umgang, der gemieden werden soll mit rebellischen Christen, hartherzigen Christen, das heißt in Vers 11 ganz zum Schluss, mit einem solchen sollen wir noch nicht einmal essen. Okay, was bedeutet das? Im ersten Jahrhundert hatte das gemeinsame Essen eine sehr herausragende Bedeutung. Das Essen unter Christen hatte förmlich eine identitätsstiftende Wirkung. Eine identitätsstiftende Wirkung. Wir teilen hier gemeinsam Essen und auch immer wieder haben Christen, auch wenn sie miteinander gegessen haben, sehen wir auch im 1. Korintherbrief, dann auch miteinander das Abendmahl geteilt. Ja? Also dieses herzliche und auch auf den Glauben basierende Miteinander, daran durfte ein hartherziger Christ nicht mehr teilnehmen. Er sollte klar wissen, unsere Gemeinschaft, unsere Nachfolge für Jesus, die kostet etwas. Wir bezahlen den Preis für die Nachfolge. Und zwar, dass wir Gott mehr gefallen wollen als unseren eigenen Vorstellungen und eigenen Bedürfnissen. Und deswegen nehmen wir gerne dieses Kreuz auf uns, weil wir in der Gegenwart Gottes mehr bekommen als das, was wir hinlegen für diese Nachfolge für unseren Herrn. Und jemand sollte an diesen herzlichen Miteinander, an diesen Mahlzeiten, an diesem gemeinschaftlichen, ich sag mal, Glaubensessen, Abendmahl kann damit gemeint sein, ist aber nicht ausschließlich darauf gemünzt, sehr wahrscheinlich. Da sollte jemand, der hartherzig ist, nicht teilnehmen. Warum? Wir haben letzte Woche gehört, dass Sauerteig einen Effekt hat auf den ganzen Teig. Und dieses Bild hat Paulus verwendet dafür, dass ein Sauerteig-Element Effekt hat auf eine gesamte Gemeinschaft. Und er sagt, lasst uns das Fest feiern ohne Sauerteig. Also gehe ich sehr stark davon aus, dass es hier um ein christliches, gemeinschaftliches Miteinander geht und Paulus nicht sagen möchte, dass jegliches Essen, persönlich privater Art, mit jemandem, der, ich sage mal, ein hartherziger Christ ist und in diese Kategorie fällt, dass wir gar nicht mehr mit denen auch mal eine kleine Mahlzeit teilen dürften und am Tisch mit ihm sitzen. Warum sage ich das? Es gab zur Zeit Jesu auch Sünder, mit denen Jesus gegessen hat. Ja? Und es gab auch diese rebellischen Religiösen, und zwar die Pharisäer. die auch selbstgerecht waren, mit denen Jesus keinen engen Kontakt hat. Und dennoch lesen wir in Lukas 14, dass Jesus mit diesen religiösen Rebellen, mit den Pharisäern, an einem Tisch sitzt und mit ihnen isst. Okay? Aber Jesus wurde niemals ein Freund von Pharisäern oder ein Freund der Pharisäer bezeichnet. Er wurde ein Freund von Sündern bezeichnet und von Zöllnern, aber niemals ein Freund von Pharisäern. Also er hat Mahlzeiten geteilt, aber in einer anderen Qualität und in einem anderen Miteinander, auf anderer Grundlage, als er das mit seinen, zum Beispiel mit seinen Jüngern getan hat. Und deswegen glaube ich, wenn wir aufgefordert sind zum Richten, geht es darum, die intensive Glaubensgemeinschaft nicht einfach für alles und jeden offen zu machen, sondern du gehst diesen Weg, okay, dann geh diesen Weg für dich. Aber wir machen da nicht mit und nicht mit uns, wenn wir in Glaubensgemeinschaft zusammenkommen, wenn wir miteinander das Brot brechen, unsere Identität stiften, im ersten Jahrhundert ganz stark durch das Essen auch passiert, dort darfst du keine Teilhabe haben, weil du mit deinem Verhalten einen negativen Effekt auf andere hast und wir wollen, dass du zurückbesonnen kommst, dass du merkst, hey, mir fehlt etwas, das beschämt mich irgendwie, dass ich nicht mehr daran teilnehmen kann. Genau. So, an dieser Stelle kommen wir schon fast zum Schluss, aber ich möchte ein Dilemma aufbringen oder thematisieren, in dem viele stecken. So, wir haben jetzt viel über das Richten gesprochen, aber hat Jesus nicht was anderes gelehrt? Fragen sich da einige. Ist Jesus nicht irgendwie besser als Paulus? Paulus kommt hier mit Richten um die Ecke, aber folgen wir jetzt Paulus nach oder glauben wir lieber unserem Vorbild Jesus? Denn der hat doch was ganz anderes gepredigt, oder? Und dann wird oft auf Matthäus 7 verwiesen. Matthäus 7, die Verse 1 bis 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also haben wir hier nicht eigentlich eine ganz klare Ansage von Jesus, dass wir nicht richten sollen. Und Paulus bringt uns jetzt irgendwie etwas anderes. Ich möchte mich lieber an Jesus richten. Ich möchte mich lieber an Jesus halten und niemanden richten, als an Paulus, der jetzt mit solchen schweren Brocken ankommt und sagt, hey, ihr in eurer Glaubensgemeinschaft, ihr sollt auch mutig sein, um zu richten, die drinnen sind. Nicht die draußen sind, mit denen habt Umgang, aber mit denen drin richtet. Okay, das ist ein Dilemma, das verstehe ich. Aber mich verwundert schon, dass viele Christen die Verse nicht einfach weiterlesen und merken, dass Jesus auch Nuancen hat. Erst einmal, das Wort richten hat einen Bedeutungsspektrum. Richten kann auf der einen Seite bedeuten analysieren, bewerten, beurteilen. Analysieren, bewerten, beurteilen. Und dann gibt es noch eine andere Facette des Richtens. Das bedeutet so viel wie verdammen, rächen und verurteilen. Ich nehme mal jeweils die letzten Worte, beurteilen und verurteilen. Steckt beides in dem griechischen Wort des Richtens, was wir hier drin, was wir in unserer Bibel finden. Und unser Kontext erklärt uns, in welche Richtung es geht. Denn es gibt einen großen Unterschied, ob ich etwas beurteile, analysierend beurteile, eine Schlussfolgerung daraus ziehe oder ob ich etwas verurteile und damit und es damit zu einem Abschluss bringe und verdammend verurteile. Und Jesus selber unterscheidet in seiner Rede verschiedene Formen des Richtens. Hier sagt er erstmal eindeutig, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber was sagt Jesus ab Vers 3? Vers 3 bis 5 sagt Jesus, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, sagt Jesus, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Okay, Jesus geht hier auf einmal in der, wenn er weiterspricht, erstmal so ein generelles Verbot des Richtens. Hey, passt auf, das sollt ihr nicht tun. Es gibt hier eine Form von Richten, da sollt ihr Abstand von nehmen. Aber im gemeinschaftlichen Miteinander unter Gläubigen, mit deinen Geschwistern, mit deinem Bruder, wenn du dort in die Korrektur gehst, in die Beurteilung, dann sollst du aufpassen, dass du nicht selbstherrlich über ihn sprichst, sondern du hast selber vielleicht ein Problem. Und wenn du selber ein Problem hast, dann heuchel nicht rum. Deswegen fang selber erstmal bei dir an, kehr vor deiner eigenen Tür. Und wenn du das getan hast, dann kannst du frei sehen. Wofür? Um jetzt an den Splitter zu gehen und ihn herauszuholen. In einem Kommentar habe ich gelesen, sehr schön, Operationen am Auge sind etwas sehr Sensibles. Man braucht Feinfühligkeit, man braucht Sanftheit. Das geht nicht grob. Und wenn ich gelernt habe, den Balken aus meinem Auge zu entfernen, dann brauche ich auch sehr viel Güte des Operateurs an meinem Auge. Dann brauche ich sehr viel Fingerspitzengefühl. Und wenn ich das selber durchlebt habe, wie stark zum Beispiel mir vergeben wurde in meinem Fehlverhalten, dann bin ich in der Lage, zu jemand anderem zu gehen und mit der gleichen Feinheit und Sanftheit und Zuvorkommenheit und Liebe meinen Bruder zu korrigieren und die Dinge auch beim Namen zu nennen, die da in seinem Auge als Splitter sind. Aber viele nehmen einfach Vers 1 aus diesem Kapitel, richtet nicht, und den Rest haben sie irgendwie nicht gelesen oder ist schwarz durchgestrichen in ihrer Bibel, anstatt weiterzulesen. Jesus hat Nuancen, wenn er über das Richten spricht. Und Paulus, meine lieben Freunde, dieser Ich-folge-lieber-Jesus-als-Paulus-Vergleich ist ziemlich absurd. Paulus unterscheidet im 1. Korintherbrief auch zwischen zwei Richtformen. Eben gerade, 1. Korinther 5, Vers 12, richtet die drinnen sind. Und 1. Korinther 4, Vers 5, das hatten wir vor 2 Wochen, da heißt es, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Also auch Paulus weiß, ich kann so richten und so richten. In Kapitel 4, was ich jetzt gerade gelesen habe, geht es um dieses endgültige Richten. Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Also ihr seid nicht diejenigen, die ein endgültiges Gericht aussprechen über euren Bruder oder über eure Schwester, über eure Mitgläubigen. Das steht euch nicht zu. Aber im Miteinander, Kapitel 5, wenn ihr merkt, hier ist ein hartherziger Christ, dann sollt ihr durchaus eingreifen, und zwar auf eine bewertende und beurteilende Weise. Ihr sollt die Dinge, die ihr seht, durchaus beurteilen und sagen, wohin das führt und was das für Konsequenzen hat. Also ihr sollt nicht blind sein, aber euer Urteil darf nicht die rote Linie überschreiten, dass ihr jemanden verurteilt und verdammt und euch vielleicht sogar selber noch an ihm rächt. Sondern ihr zeichnet eurem Bruder oder eurer Schwester die Konsequenzen auf, was sein Verhalten mit sich bringt. Das ist Erziehung. Das ist Erziehung. Also dieses erzieherische Richten könnte man vielleicht an dieser Stelle sagen. Und das ist ein Thema, Freunde, was vielfach im Neuen Testament Anwendung findet und uns beschrieben wird. Es ist unsere Pflicht, die Wahrheit in Liebe zu sagen, so wie es in Epheser 4, Vers 15 heißt. Die Wahrheit in Liebe zu sagen. Uns obliegt die Aufrechterhaltung der christlichen Werte und der Weisungen Gottes. Das macht sonst niemand für uns. Gott tut das durch uns. Darum heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wir ermutigen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Und oftmals ist es so, dass wir in Gemeinde uns scheuen, die Wahrheit auszusprechen und uns einander auch zurechtzuweisen in unserer Unordentlichkeit, die in jedem unserer Leben stattfinden kann. Und stattdessen stürzen wir uns darauf, die Kleinmütigen zu trösten, die Schwachen anzunehmen und langmütig gegen alle zu sein. Aber wir sind nicht bereit, das allererste zu tun, was in 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht und was uns 1. Korinther 5 auch mit auf den Weg gibt, dass wir klar sein sollen in unserer Beziehung. Aber dort, wo wir nicht in dieses Korrektiv hineingehen wollen, wenn das niemals vorkommt in unserem Gemeindeleben, in unserem christlichen Miteinander und wo das kategorisch aus unserem Denken verbannt wird, da, an dieser Stelle, hat eine Gemeinde ein Problem mit Feigheit. Dann sind wir schlicht und ergreifend feige, unseren Mitmenschen das weiterzugeben, das zu sagen, was sie unbedingt hören müssen. Nicht um uns zu gefallen, sondern wir tun ihnen einen Gefallen damit. Es ist ihnen zum Wohl und auch zur Ehre Gottes, wenn sie die Wahrheit hören. Und oft wird unsere Feigheit verkleidet mit einem Mantel, der sich dann Nächstenliebe nennt. Das wird dann getarnt in Nächstenliebe, weil ich meine Geschwister so lieb habe. Deswegen sage ich ihnen nicht die Wahrheit. Aber ich sage euch eins. Wenn wir wirklich in Liebe zueinander reden wollen, dann werden wir die Wahrheit in Liebe reden. Wenn wir wirklich in Liebe zueinander reden wollen, dann werden wir die Wahrheit in Liebe reden. Denn das ist das, was Paulus in Epheser 4, Vers 15 sagt. Redet die Wahrheit in Liebe zueinander. Aber wenn ihr nur in vermeintlicher Liebe zueinander redet, aber ohne Wahrheit, ohne Wahrheit auszusprechen, dann wird es am Ende echt keine Liebe sein. Dann ist es mir eigentlich egal, was der andere macht und was er tut. Ich möchte euch sagen, ich möchte bereit sein, Wahrheit zu hören in meinem eigenen Leben. Denn immer wenn das passiert ist, egal ob ein Christ mir Wahrheit in Liebe gebracht hat oder wenn Gott selbst durch den Heiligen Geist im Gebet mir Wahrheit offenbart hat über meine Unordnung, über mein Fehlverhalten, es war mir immer zum Segen. Ja, es war auch demütigend, aber es war immer zum Segen. Und am Ende hatte ich mehr Freude in Gott, und ein Leben, was mehr dem entspricht, was Jesus gefällt. Und darüber freue ich mich und mein Gott freut sich über mich. Und es kommt auch meinen Mitmenschen zugute. Darum möchte ich euch mit drei Fragen entlassen, wenn ihr jetzt gleich in die Telegruppen geht. Erste Frage, pflegst du Umgang mit Rebellen? Mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die ganz rebellisch unterwegs sind aus deiner Sicht. Hast du dort freundschaftliche Beziehungen oder lebst du in Isolation und erwartest eigentlich von denen, dass die erstmal heilig sein sollen, bevor du Umgang mit denen hast? Pflegst du Umgang mit Rebellen? Zweite Frage, neigst du zur Verdammung hartherziger Christen? Wenn Christen hartherzig sind, trittst du über die rote Linie und neigst du dazu, sie in Bausch und Bogen zu verurteilen und zu verdammen? Dritte Frage. Bist du bereit, die Wahrheit in Liebe zu hören? Und bist du auch bereit, die Wahrheit in Liebe zu reden? Ich bete noch. 1. Korinther 5 hast du uns gegeben. Es ist inspiriert von deinem Heiligen Geist und gibt uns Wegweisung. Herr, ich danke dir, dass du uns aufträgst, Umgang zu haben mit Menschen, die dich nicht kennen und ihnen Liebe zu begegnen. Lass uns dafür bekannt sein, als Christen in Emmendingen, dass wir Umgang haben mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass wir Umgang mit Rebellen haben, dass wir Freunde von Rebellen sind. Und Herr, hilf uns dort, wo wir dieses Gefühl von Bedrohung auf einmal in uns verspüren, dass wir uns erinnern erst an 1. Korinther 5 und dass wir merken, hey, das ist auch meine Bestimmung, es Jesus gleich zu machen und in Liebe meinen Mitmenschen zu begegnen und zu hoffen, dass das Licht und das Salz, wozu ich berufen bin, das Licht und das Salz zu sein, was meine Mitmenschen nötig haben. Aber nicht, weil ich gut bin, Herr, sondern weil dein Geist in uns wohnt und uns verändert. Herr, hilf uns, dass wir nicht in Verurteilung verfallen, dass wir rote Linien überschreiten. Hilf uns, dass wir Christen sind, die die Wahrheit lieb haben und die Wahrheit in Liebe aussprechen. Und dass wir zuallererst diejenigen sind, die bereit sind, ihre eigenen Balken entfernen zu lassen. Dass wir bereit sind, die Wahrheit in Liebe auch zu hören. Herr, mach uns zu solchen reifen Christen, dir zur Ehre und zu unserem Wohl, Herr. Danke, Herr. Amen.